Das letzte Mal haben wir die erste Tempelreinigung zusammen betrachtet, Kapitel 2, 13 bis 22. Es gab ja zwei Tempelreinigungen, diese hier am Anfang des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus und die zweite am Ende davon, und zwar am Montag vor der Kreuzigung. Die ist beschrieben in den anderen drei Evangelien. Matthäus, Markus und Lukas. Die erste findet man nur in Johannes. Wir haben uns auch damit beschäftigt, wo diese Tempelreinigung stattgefunden hatte. Weiß das jemand noch? Wo im Tempel? In welchem Gebäude?
Nach königlichen Säulenhalle.
Ja, es steht ja nichts von der königlichen Säulenhalle. Wie würdest du das begründen?
Weil man dort eben diese Schafe und diese Dinge verkauft hat.
Ja, also die königliche Säulenhalle war, wie der Name sagt, eine Basilika. Und in der alten Welt damals, die Basilika war der Marktplatz und zweitens
Gerichtsplatz.
Und so war das auch damals, ab dem Jahr 30 war der Sanhedrin, der oberste jüdische Gerichtshof, in der königlichen Säulenhalle. Der war früher in einem anderen Gebäude im Tempel, ist dann umgezogen 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels. Das war im Jahr 70, 40 Jahre davor, im Jahr 30. Wurde das also der Sitz des Sanhedrins, und dort war eben der Tempelmarkt, wo man die Opfertiere verkaufte. Aber der Name Basilika oder eben königliche Säulenhalle drückt eben noch mehr aus. Es war ein ganz prächtiges, majestätisches Gebäude, und der Herr Jesus hat ausgerechnet, eben in der königlichen Säulenhalle hat er damit seine königliche Autorität zum ersten Mal so in Jerusalem bewiesen. Und zwar eine Autorität, die über dem obersten Gerichtshof von Israel stand. Der hat ja dort seinen Sitz. Und der hat ja die Erlaubnis gegeben für den Verkauf, für diesen Markttreiben. Und nun kommt der Mann aus Galiläa und treibt die hinaus. Also stellt er sich damit in seiner Autorität deutlich über den Sanhedrin und zeigt sich damit als König. Und dass er dieser König war, das hat er bewiesen durch diese Wunderwerke. Da kommen wir jetzt dazu. Verse 23 und folgende. Der Herr Jesus hat viele Wunderzeichen getan in Jerusalem, und da kamen viele Juden am Passafest zum Glauben an ihn. Aber was sollen wir von diesem Glauben halten?
Es ist die schlechteste Art, zum Glauben zu kommen. Der Herr sagt ja, glaub mir um meines Wortes willen, wenn aber nicht, so glaub mir wenigstens um der Zeichen willen.
Jawohl. Aber jetzt wird eigentlich im Text, wird dieser Glaube auch schon beurteilt.
Jesus traute den Menschen nicht.
Ja, er traute sich ihnen nicht an. Also, der Herr Jesus wusste, dass dieser Glaube kein richtiger Glaube war. Es war einfach ein äußeres Überzeugtsein, das muss der Messias sein, denn diese Zeichen kann niemand anders tun, die er tut, aber offensichtlich war das kein rettender Glaube. Das Thema Glauben ist ja ganz wichtig und sehr dominant im Johannesevangelium. Aber wir finden beides in diesem Evangelium. Wir finden den rettenden, echten Glauben und auch den Glauben, der eben nicht rettet. Später in Kapitel 8 greifen wir ein bisschen vor. Da haben wir nochmals einen solchen Fall. Wer liest ab Vers 30?
Als er aber dies redete, glaubten viele an ihn. Jesus sprach nun zu den Juden, welche ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Worte bleibet, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen, wie du sagst. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht für immer in dem Hause, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein.
Ja, und zu den gleichen Leuten spricht der Herr dann immer noch in Vers 44 oder Vers 43 schon.
Warum versteht ihr meine Sprache nicht, weil ihr mein Wort nicht hören könnt? Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und der Begierde eures Vaters wollt ihr tun. Jene war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist.
Ja, also, da heißt es doch, die haben ihm geglaubt. Viele kamen zum Glauben an ihn, Vers 30. Und sie nennt er dann, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Was ist das für ein Glaube? Jedenfalls kein rettender Glaube. Und wo liegt das Problem?
Sie haben gar nicht ihr eigenes Problem erkannt, dass sie Erlösung für ihre Sünde brauchen.
Oder ja. Darum spricht er ja dann über sie in Vers 34, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Genau, also das Problem der Schuld war gar noch nicht geklärt. Also man kann sagen, das Element der Buße, Reue und völlige Umkehr, das war nicht da. Also es gibt Leute, die können glauben, aber es ist keine wirkliche Reue und Umkehr, die stattgefunden hat. Und ein wichtiges Kennzeichen haben wir hier in Vers 43. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man sehen kann, ob ein echter Glaube da ist. Dann hört jemand auf das Wort Jesu. Vielleicht noch dazu aus dem ersten Johannesbrief. Kapitel 4, Vers 6. Da spricht der Apostel Johannes, macht sich eins mit den anderen Aposteln. Liest jemand?
Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums.
Jawohl. Also, der Jesus sagt, ihr hört nicht mein Wort. Und hier kommt noch dazu, diejenigen, die nicht aus Gott sind, die hören auch nicht das Wort der Apostel. Also wenn jemand sagt, ja, das hat Paulus gesagt und er hat halt so gewisse eigene Meinungen und so, dann stellt sich die Frage, ob da wirklich jemand wiedergeboren ist, der so spricht. Denn wer aus Gott geboren ist, aus Gott ist, wie es hier heißt, der hört auf die Apostel. Und hier haben wir einen Punkt, wo wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums unterscheiden können. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Und der Herr Jesus hat, gehen wir zurück zu Johannes 2, hat also diese Menschen durchschaut. Sie haben zwar an ihn geglaubt, aber er hat sich ihnen nicht anvertraut. Er wusste ganz genau, wie verdorben, durch und durch verdorben der Mensch ist. Vers 25, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Und nun kommt in Kapitel 3 die Begegnung mit Nikodemus, einem der Obersten der Juden. Und der Herr spricht mit ihm über Wiedergeburt, oder besser gesagt die neue Geburt. Also dieser Zusammenhang muss deutlich gesehen werden. Wir haben vorhin eben noch in Kapitel 2 das Problem eines Glaubens, der nicht aus einer Neugeburt herauskommt, sondern nur aus einer äußeren überzeugt sein. Und jetzt geht es um die Frage, wie kann ein Mensch wirklich aus Gott sein? und damit auch sein Wort hören. Was bedeutet das, wenn es hier heißt, Nikodemus war ein Oberster der Juden? Wie?
Ein Gelehrter.
Ein Gelehrter. Zweitens?
Einer, der die Juden unterrichtet. Denn irgendwo weiterhin sagt Jesus das ja selber.
Du bist der Lehrer Israels.
Und sogar der Lehrer.
Ja, also das heißt, dass er effektiv eine der größten Lehrautoritäten in Israel war.
Ja.
Das war Vers 10, ja?
Ja.
Du bist der Lehrer Israels. Also nicht nur irgendein Rabbi, sondern wirklich ein ausgezeichneter, der führenden Rabbi. Weiter?
Mitglied im Sanhedrin.
Ja, ein Oberster, das bedeutet ein Herrscher der Juden, das heißt also ein Mitglied des Sanhedrins. Der Sanhedrin bestand aus 71 Männern unter der Leitung des Hohen Priesters. Also er war die Nummer 71. Es gab einen Teil Pharisäer, einen Teil Sadduzäer, das waren die zwei führenden, kann man sagen, theologischen Richtungen damals im Judentum. Und ein guter Teil dieser 71 waren aus den führenden Priesterkreisen. Die übrigens dann besonders, waren dann besonders Sadduzäer. Also er war von diesem höchsten Gremium, das ja eben herausgefordert worden war durch die Tempelreinigung. Denn ja, der oberste Gerichtshof musste nun unbedingt zu einer Klärung kommen. Ist dieser Mann, der da einfach die Leute aus dem Tempel hinaustreibt, ist das ein Verführer, der sich gegen die oberste Gerichtsinstanz wendet, oder ist er der Messias? Aber es gibt keine neutrale Zone mehr. Entweder oder. Und nun sehen wir, Nikodemus setzt sich damit auseinander, aber er hat Angst, das am Tag zu tun, offensichtlich. Und dann kommt er wenigstens nachts. Es gibt andere Leute, die kommen dann nicht mal nachts. Ja. Aber er kommt nachts. Übrigens, sein Name, Nikodemus, ist eigentlich ein griechischer Name. Er heißt Volksbeherrscher. Was kann man da ableiten, wenn ein Jude einen solchen Namen trug?
Dass er eine griechische Erziehung oder griechisch orientierte Eltern gehabt hat?
Mindestens, dass eine gewisse Öffnung da ist.
Ja.
Eine gewisse kulturelle Öffnung. Es war allerdings oft üblich, dass man zwei Namen hatte, einen typisch jüdischen und dann einen, der mehr angepasst war. Aber das musste nicht sein. Und wenn er so diesen Namen Nikodemus oder hebräisch Nakdimon, das ist einfach die hebräische Aussprache, dann weist es doch eher hin auf eine gewisse Öffnung gegenüber der damaligen hellenistischen Kultur. Gut, er beginnt das Gespräch mit einer Lobrede.
Ich wollte eigentlich nochmal auf seinen nächtlichen Besuch hinweisen. Er muss ja eigentlich auch Angst vor seinen Kollegen gehabt haben, den 70 anderen.
Ja, ja.
Denn sonst hätte er ja bei seiner Autorität durchaus tagsüber kommen können.
Ganz genau, ganz genau. Also das hat schon eine ganz wichtige Bedeutung, dass er eben nachts gekommen war. Aber er wollte der Sache auf den Grund gehen, obwohl er offensichtlich schon damals merken musste, die meisten haben eine negative Haltung. Das kam ja schon zum Ausdruck in Vers 18 von Kapitel 2. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du diese Dinge tust? Und dann gab der Herr Jesus das Zeichen seiner Auferstehung. Aber das zeigt, dass also die führenden Juden, das ist ja gemeint mit die Juden, haben wir ja schon mal erklärt in Johannes Evangelium, die Juden bedeutet speziell die führende Schicht der Juden, waren bereits da negativ gegen ihn eingestellt und darum kam eben Nikodemus des Nachts. Und dieses Zeugnis, das er ablegt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Das zeigt eine ganz ehrliche Haltung. Das hätten andere nicht so zugegeben, obwohl sie es innerlich genau wussten. Interessant ist, da noch in Vers Kapitel 2, 18 haben sie ja gefragt, was für ein Zeichen tust du? Zeigst du uns? Und er wollte dann aber nicht darauf eingehen. Aber während dieser Passafeier hat er genügend Zeichen getan, sodass Nikodemus sagen musste, niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Wie reagiert der Herr Jesus auf diese Lobrede?
Ich gehe gar nicht drauf ein.
Eindrücklich, ja? Ihr verwirft sie auch nicht, aber geht gar nicht darauf ein, sondern er geht auf das Problem, das zentrale Problem, das Nikodemus anging. Und zwar liest noch jemand nochmals Vers 3.
Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.
Jawohl. Es ist so, das griechische Wort bei Ihnen übersetzt von Neuem hat zwei Bedeutungen. Von Neuem oder von oben. Und es ist wohl besser, es zu übersetzen mit von oben, weil wenn man den ganzen Zusammenhang anschaut von Kapitel 3, ist ja eigentlich das Wichtige nicht die Betonung, dass von Neuem geboren werden, sondern dass eine andere Art von Geburt stattfinden muss. Und so wäre es besser zu sprechen, Geburt von oben her. Man hat ja von dieser Stelle her kommt ja der Ausdruck Wiedergeburt oder wiedergeboren sein. Ein Ausdruck, der übrigens seit den 70er Jahren in Amerika sehr, sehr populär geworden ist. Dass man, wenn man in sein wollte, sagt man, ich bin ein born again Christian. Ja, ein wiedergeborener Christ. Aber wir haben manchmal im Gespräch mit Leuten etwas Verständnisschwierigkeiten, weil wenn man von Wiedergeburt spricht, meinen sie Reinkarnation. Und damit hat ja der biblische Text überhaupt nichts zu tun. Also auch von daher ist es eigentlich nützlich, wenn wir sprechen von einer Geburt von oben her, einer Geburt aus Gott, können wir vielleicht mehr Missverständnisse auch vermeiden. Der Satz hier wird eingeleitet mit wahrlich, wahrlich. Im Grundtext steht dafür, weiß das jemand? Amen. Ja, mir kam das Wort. Amen, Amen. Wir finden ja das oft bei ganz gewichtigen Worten Jesu in den Evangelien, dass er sagt, wahrlich, ich sage. Aber im Johannesevangelium ist das etwas Besonderes, denn da finden wir es 25 Mal doppelt. Amen, Amen. Amen, Amen. Ani Omer Lachem. Hat er so gesagt auf Hebräisch, dem Nikodemus. Also, diese Verdoppelung noch von Amen, was wahrlich, wirklich, wahrhaftig bedeutet, so ist es, zeigt, dass es hier um ein ganz wichtiges Kernwort geht. Also, 50 Mal kommt das vor. Amen, Amen. Im Johannesevangelium. 25 solche Kernverse. Jetzt haben wir hier den ersten. Und da geht es also um die neue Geburt. Diese neue Geburt ist die Voraussetzung, dass jemand das Reich Gottes sehen kann. Ja?
Aber wenn Nikodemus gesagt hat, wir wissen, dann meinte doch den Sanhedrin damit, oder nicht?
Ja, oder mindestens macht er sich eins mit vielen anderen Führenden.
Und sie haben trotzdem...
Ja. Ja, das macht das Schlimme. Das macht das so schlimm aus, dass man offensichtlich gesehen hat, dass eigentlich von den äußeren Zeichen her ist es ganz klar, das muss er sein, und trotzdem hat die Masse des Sanhedrins ihn schließlich abgelehnt und verworfen.
Ich hätte gedacht, das wäre so eine Art plurales Majestatis, denn sonst wäre es ja eigentlich eine Lüge gewesen zu dem, was davor gesprochen war.
Ja, aber der Pluralis Majestatis ist im Hebräischen nicht üblich.
Ach so. Denn sonst, wenn er sagt, wir wissen,
ja,
dann hätte er ja richtiger formulieren müssen, einige von uns wissen, dass das...
Ja, ja, aber er hatte offensichtlich den Eindruck, im Allgemeinen ist es eigentlich allen klar, aber sie stoßen sich. Sie stoßen sich an ihn, ja. Ja. Also kein Pluralis Majestatis, übrigens auch nicht, wenn dann der Herr plötzlich spricht von wir. Ist das jemandem aufgefallen im Kapitel 3? Der Herr sagt, Vers 11, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und zeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Ja. Da werden wir nachher drauf kommen. Wer ist denn da? Wir. Ja, wir kommen darauf noch zu sprechen. Gehen wir schön der Reihe nach. Also die Neugeburt ist eine absolute Voraussetzung für das Reich des Messias. Das ist gemeint mit dem Reich oder Königreich Gottes. Die Antwort von Nikodemus.
Aber der muss auch die Neugeburt verstanden haben, so wie sie bei mir übersetzt wird, von Neuem und nicht von oben. Der Nikodemus, sonst hätte er ja nicht diese Antwort gegeben.
Ja gut, es ist ja eigentlich sowieso inbegriffen, wenn man spricht, jemand muss von oben her geboren werden, ja dann ist es, also geht es um eine weitere Geburt. Ja. Also dass etwas Zusätzliches geschehen muss, das ist sowieso klar. Dass der Herr nicht von der ursprünglichen Geburt spricht, sonst könnte er das ja nicht als Bedingung stellen.
Ja.
Man muss von oben her geboren werden, damit man überhaupt ins Reich Gottes eingehen kann. Also selbstverständlich geht es um eine weitere Geburt. Aber Nikodemus stellt dann die Frage, wie soll das geschehen? Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Eigentlich ist das im Deutschen auch klar, wenn er fragt, kann er etwa? Wie muss man antworten?
Natürlich nicht.
Ja. Im Griechischen hat man nämlich ein anderes Mittel, wie man eine Frage stellen kann, sodass immer klar ist, jetzt muss man auf diese Frage Nein antworten. Das ist also auch hier so. Er hat also überhaupt nicht den Gedanken, das sollte da so komisch da geschehen. Also er sagt, das geht ja so nicht, aber wie geht denn eine Neugeburt? Das war also keine dumme Frage, ja. Aber eine solche Geburt nach dem gleichen Schema wie die erste, die bringt ja sowieso nichts. Denn was sagt Psalm 51? Psalm 51, Vers 6. David bekennt seine Schuld. Liest jemand, bitte?
Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinen Lichten.
Und jetzt in Ihrer Bibel wäre das Vers 6.
Aber das war Vers 6.
Das war Vers 6. Dann der nächste Vers.
Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen.
Jawohl. Also sehen wir, alttestamentlich ist das Wissen um die Sündhaftigkeit von Geburt an schon verankert. Also was bringt das, wenn er nochmals in den Mutterleib zurückgeht? Bringt sowieso nichts. Kommt sowieso wieder das Gleiche heraus. In Sünde geboren. Und dazu noch Hiob 14, 4. 14, Vers 1, meine ich. Nein, 14, Vers 4, richtig. Gerade vor den Psalmen ist Hiob.
Wie könnte ein Reiner aus einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger.
Jawohl. Also, das bringt ja sowieso nichts. Nun, die Antwort des Herrn Jesus, Vers 5, ein zweites Amen-Amen-Wort. Wer liest? Jawohl. Also, geboren werden aus Wasser und Geist. Was sollte sich Nikodemus darunter vorstellen? Gibt es da irgendwie einen alttestamentlichen Bezug?
Das war doch der Zug durchs Rote Meer, beziehungsweise durch den Jordan. Damit, das ist ja schon eine Symbolik für die Taufe, das Alte und das Neue.
Ja, aber da hätten wir das Wasser und wo wäre der Geist? Also wir sollten eine Stelle im Alten Testament finden, wo es geht um das Reich Gottes und um Wasser und Geist. Gibt's das? Schlagen wir mal auf. Also Hesekiel 36. Welchen Vers würden Sie?
25.
Ja, lesen wir doch ab Vers 24 schon. Es geht hier um die endzeitliche Rückführung der Juden ins Land Israel. Ja.
Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben.
Ja, noch weiter, noch weiter.
Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr werdet mir zum Volk, und ich werde euch zum Gott sein.
Noch 29a.
Und ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten.
Jawohl. Ja, da haben wir tatsächlich Wasser, Vers 25, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und wir haben Gottes Geist, Vers 27, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Darüber wird dann in Kapitel 37 noch ausführlicher gesprochen, wie Gott seinen Geist in sein Volk gibt. 37, Vers 14.
Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, geredet und es getan habe, spricht der Herr.
Jawohl. Und dann in diesem gleichen Kapitel das Reich Gottes in Vers 24.
Und mein Knecht David wird König über sie sein und sie werden alle einen Hirten haben. Und sie werden meine Rechtsbestimmungen leben und meine Ordnungen bewahren und sie tun.
Jawohl. Hier haben wir den Messias, der hier mein Knecht David genannt wird. Der Messias, der herrscht über sein Volk Israel. Da haben wir das Reich Gottes. Jetzt haben wir also den direkten Zusammenhang zu Johannes 3. Also wenn jemand nicht von oben her geboren wird, von Gott her gewirkt, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also in dieses Reich kommt kein Jude rein, wenn er nicht diese neue Geburt von oben erlebt. Und das geschieht eben, indem Gott seinen Geist hineingibt und mit Wasser reinigt. Was sollen wir jetzt unter diesem Wasser verstehen?
Reinigung durch Buße.
Du würdest einfach Buße mit Wasser jetzt gleichsetzen.
Also jetzt nicht jetzt die Taufe, wie wir sie jetzt kennen, sondern Wasser reinigt ja eigentlich, oder?
So, ja.
Wasser reinigt
und so kommt man zur Reinigung durch die Buße, ja. Also mir geht es jetzt zunächst mal, das ist absolut richtig, zunächst mal um die Sprache. Warum heißt es reines Wasser auf euch sprengen? Worauf wird hier mal angespielt?
Waschungen.
Sprengen. Sprengen.
Oder auf das Wasser von der roten Kuh.
Ja. Wurde dort gesprengt?
Es wurde gesprengt.
Ja. Es ist ja wichtig, in der katholischen Theologie und dann leider auch in der Theologie von Luther hat man ja die Taufe mit der Wiedergeburt in Verbindung gebracht. Und da stützt man sich dann ab auf Johannes 3 und meint eben da, die Taufe hat irgendwie etwas zu tun mit der Wiedergeburt, denn es ist eine Neugeburt aus Wasser und Geist. Aber wir sehen das haut nicht hin, denn der Bezug ist ja effektiv der Bezug zu Hesekiel 36 und da geht es gar nicht um eine Taufe, sondern es geht ums Sprengen. Ja, wo müssen wir nachschauen, wenn es um dieses Sprengen geht von der roten Kuh? Also gehen wir noch weiter zurück. Jetzt schauen wir, worin Hesekiel verwurzelt ist. Johannes 3 ist verwurzelt in Hesekiel 36 und Hesekiel 36 ist verwurzelt in 4. Mose 19. Da haben wir dieses gewaltige Opfer der roten Kuh beschrieben. Das ist ein ganz eigenartiges Opfer, denn in der Zeit von Mose bis zum Untergang des Tempels im Jahr 70 nach Christus sind keine 10 solcher Kühe geopfert worden. Das war also ein Opfer, das noch viel seltener war als das Opfer, das einjährige Opfer, Opfer einmal im Jahr vom Yom Kippur. Und zwar, kann ich kurz erklären, es geht darum, meine rote junge Kuh, völlig ohne Fehl, noch nie ein Joch darf auf sie gekommen sein, und diese Kuh musste außerhalb des Lagers, in Jerusalem außerhalb der Stadt, auf dem Ölberg, geschlachtet werden und anschließend völlig zu Asche verbrannt werden. Diese Asche muss dann aufgesammelt werden und mit Quellwasser verbunden werden. Und ein Priester muss dann jeweils die Unreinen, und zwar geht es da hier um Unreinigkeit, wenn man einen Toten berührt hatte, war man unrein. Und ein solcher Verunreinigter durch Tote musste gereinigt werden, indem ein Priester einen Ysop-Büschel nahm. Der Ysop Palästina hat ja ganz feine Härchen auf den Blättern und eignet sich darum eben sehr gut, wenn man das in Wasser eintaucht, gibt es sofort so kleine, ganz kleine Tröpfchen und da kann man gut die Unreinen damit besprengen. Und das war ein Prozedere, das man am dritten Tag nach der Anmeldung machen musste und dann nochmals am siebten Tag, also erst nach einer Prozedur von einer ganzen Woche, war man dann schließlich rein. Jetzt müssen wir uns fragen, was ist die Bedeutung davon, die symbolische Bedeutung des Opfers der roten Kuh? Was bedeutet die Berührung des Toten?
Tod ist der Lohn der Sünde.
Ja, genau. Dadurch, dass die Israeliten also immer sofort wussten, sobald sie mit einem Toten in Kontakt gekommen waren, jetzt sind wir unrein. So kann ich nicht in die Gegenwart Gottes. So hat sich dadurch eben die tiefe Überzeugung einprägen können, der Tod macht schmutzig. Und der Tod ist ja die Folge der Sünde. Und so haben wir in diesem eigentlich die Zusammenfassung der Wahrheit von Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wie können wir von dem Schmutz der Sünde frei werden, rein werden, allein durch die völlige Hingabe des Herrn Jesus Christus in den Tod am Kreuz auf Golgatha. Außerhalb der Stadt. Ja, so wie die rote Kuh außerhalb der Stadt geschlachtet werden musste. Und nun, wenn Gott also darauf Bezug nimmt in Hesekiel 36, in der Endzeit werde ich euch Juden in das Land zurückführen. Und dann, wenn ihr im Land seid, sie kommen also schmutzig zurück, im Land werde ich dann dieses reine Wasser auf euch sprengen. Da soll eine Erneuerung kommen. Und Gott wird auch seinen Geist ins Herz geben. Das ist also die Neugeburt oder die Geburt von oben für Israel. Und der Herr Jesus sagt Nikodemus, wenn jemand nicht von neuem geboren ist oder von oben her geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Kommt er nicht in dieses Reich hinein. Denn alle Juden, die sich nicht bekehren werden vor der Wiederkunft Christi, die kommen unter das Gericht. Das ist also die Aussage, es braucht nicht ein Zurückgehen in den Mutterleib, es braucht dieses Werk aus Hesekiel 36. Und was jetzt noch klar wird, vielleicht könnte man meinen, wenn man Hesekiel 36 liest, dieses Phänomen von Leben aus Gott, das gibt es nur einmal in der Endzeit. Aber der Herr Jesus sagt, das muss jetzt sein. Das ist nicht ein Phänomen, das nur mal die Endzeit betrifft, sondern das war das Prinzip, wie Menschen gerettet wurden durch alle Zeiten hindurch. So muss man also sagen, Menschen, die eine neue Geburt bekommen haben, leben aus Gott, das gibt es nicht erst seit dem Kommen des Herrn Jesus, das gab es auch früher. Also all die Männer und Frauen im Alten Testament, die echte Gläubige waren, die haben das diese innere Erneuerung erlebt. Ein David und früher Mose, Josef und so weiter. Das waren alles Menschen, die hatten Leben aus Gott. Um das noch ein bisschen alttestamentlich noch mehr zu untermauern, Psalm 133. Der letzte Vers. Wer liest?
Wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verordnet, Leben bis in Ewigkeit.
Jawohl. Also das Prinzip Leben bis in Ewigkeit. Ewiges Leben, das ist bereits ein alttestamentlicher Begriff. Und jetzt im weiteren Gespräch kommt der Herr Jesus dann eben auf dieses ewige Leben zu sprechen. Johannes 3, Vers 16, wer liest das? Vers 15 schon, bitte.
Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben.
Jawohl. Also dieses ewige Leben, das ist nicht etwas, das für Nikodemus völlig neu hätte sein müssen, denn das finden wir bereits im Alten Testament. Wir kommen dann später noch ein bisschen ausführlich darauf, was denn dieses ewige Leben effektiv ist. Aber jetzt gehen wir nochmals zurück zu Vers 5. Es sei denn, dass jemand aus Wasser und aus Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Also es geht nicht um die Taufe, sondern es geht eben um diese geistliche Reinigung durch das Opfer des Herrn Jesus Christus. Also um die Erfüllung des Opfers der roten Kuh. Wo wird im Neuen Testament das Opfer der roten Kuh mit dem Opfer Christi in Verbindung gebracht? Ja, wo? Ja, in Hebräer 9, Vers 13 und 14. Liest du, Peter?
Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinigung des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen?
Also hier wird erklärt, diese Asche der jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, das hat eine äußere, will sagen, symbolische Reinigung des Fleisches gebracht. Aber nun kommt etwas, was eben das übersteigt, was die eigentliche Erfüllung ist von diesem Hinweis. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken? Eine innere Erneuerung des Menschen, um so den lebendigen Gott wirklich dienen zu können. Wenn man Gott dient, dann ist man im Herrschaftsbereich Gottes, im Reich Gottes. Da braucht es diese innere Reinigung. Also das ist vielleicht wichtig, dass man das so erklären kann, wenn jemand eben Mühe hat und meint, ja, dass ohne die Taufe gibt es keine Neugeburt. Wir finden im Neuen Testament genau das Gegenteil. Zuerst die Buße und Gott wirkt das neue Leben, die neue Geburt, die Geburt von oben her. Und dann wurden die gläubig gewordenen getauft. Die Taufe folgt ja eben erst auf die Geburt von oben her. Bewirkt sie also nicht, sondern bezeugt sie. Und dann erklärt der Herr, Vers 7, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist also nicht fakultativ. Manchmal wird so, sehr oft wird das Evangelium so verkündigt, wie einfach Gott einlädt und jetzt kann man wählen, wie man will. Aber das Evangelium ist eigentlich nicht eine Einladung in dem Sinn, dass der Mensch tun kann, was er will. Gott befiehlt dem Menschen, Buße zu tun. So steht es in Apostelgeschichte 17, 31. Gott befiehlt allen Menschen, Buße zu tun. Und hier steht, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist Gottes Wille. Wenn ein Mensch sich nicht bekehrt, dann widersetzt er sich Gottes Befehl. Das ist eigentlich sehr wichtig. Es geht gar nicht um so ein Angebot. Und du kannst Ja sagen, du kannst auch Nein sagen. Der Mensch hat die Möglichkeit, Nein zu sagen. Aber damit rebelliert er gegen Gott. Darum, es ist ein Muss. Ihr müsst von oben oder von oben her oder von Neuem geboren werden. Nun, der nächste Satz ist ein bisschen schwierig. Wer liest das? Vers 8.
Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist.
Ja. Wie kommt der Herr jetzt plötzlich darauf, von dem Wind zu sprechen?
Wind und Geist ist dasselbe Wort in Hebräisch.
Wie heißt es?
Ruach.
Jawohl. Und auf Hebräisch, auf Griechisch, hier ist es auch so, das Wort Pneuma in Vers 5, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist, aus Pneuma geboren werde, ist hier das gleiche wie Wind. Der Pneuma, Vers 8, der Pneuma, eigentlich tatsächlich, das Pneuma, weht, wo es will und du hörst sein Sausen. Also es ist ein Wortspiel, Geist, oder man kann sagen, der Wind ist ein Bild für den Geist. Es ist eine Kraft, die unsichtbar wirkt. Und wie soll man das aber jetzt verstehen? So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Was sagt dieser Satz aus?
Einfach ein Wiedergeborener hat kein Siegel an der Stirn, woran man ihn erkennen kann.
Den Wind kann man ja erkennen.
Ja, aber
die Richtung ja nicht.
Aber nur Auswirkungen und nichts.
Ja, Aber es geht ja hier insbesondere, man weiß nicht, woher der Wind kommt und wohin er geht. Also plötzlich dreht der Wind und wir wissen nicht warum, oder? Und so sei jeder, der aus dem Geist geboren ist.
Der Geist bestimmt denn das Leben, nicht ich selber.
Ganz genau. Und diese Art zu denken, zu leben, zu handeln, ist für den nicht von neuem Geborenen irgendwie ja, nicht nachzuvollziehen. Plötzlich so. Warum? Er kann es nicht nachvollziehen. Das ist auch das Prinzip von 1. Korinther 2, Vers 14 im Blick auf die Heilige Schrift. Lesen wir diesen Vers.
1. Korinther was?
1. Korinther 2, Vers 14. Wer liest?
Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden.
Und noch 15 bis 16.
Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen?
Und jetzt ganz wichtig.
Wir aber haben Christi Sinn.
Jawohl. Christi Sinn, Christi Denken. Also der natürliche Mensch, das ist der Mensch, der den Geist Gottes nicht hat. Für ihn sind die Dinge, die vom Geist Gottes kommen, Torheit. Er kann es nicht beurteilen, erkennen und beurteilen. Aber der geistliche Mensch, das ist derjenige, der durch den Geist Gottes geleitet wird, in dem der Geist Gottes wohnt, er kann diese Dinge vom Geist Gottes beurteilen und begreifen. Und für den ungläubigen Menschen ist so vieles nicht nachzuvollziehen, weil er eben des Herrn Sinn, des Herrn Denken nicht erkannt hat. Also die Neugeburt, die Geburt aus Gott, verändert den Menschen so, dass er in seinem Denken eben uns Handeln nicht mehr den Regeln entspricht, die der Ungläubige hat, den Denkregeln des Ungläubigen.
Ja? Darf ich noch mal ganz kurz fragen? Das bezieht sich jetzt also nicht darauf, dass ein Gläubiger das Gläubige beurteilt, also werden soll, sondern wirklich nur, dass Ungläubige das Handeln eines Gläubigen nicht beurteilen können.
Du meinst jetzt in Johannes oder in 1. Korinther 2?
In 1. Korinther 2.
Also, da geht es eben darum, dass der ungläubige Mensch das Denken des Gläubigen nicht nachvollziehen kann. Er kann das nicht beurteilen. Aber der Gläubige kann das Denken des Ungläubigen beurteilen,
ja,
weil es durch den Geist Gottes offengelegt wird. Nicht wahr? Zum Beispiel erklärt Paulus in Epheser 4, dass der Verstand der Heiden verfinstert sei. Und wir haben die Möglichkeit, als Gläubige Menschen, die glauben, die Welt sei entstanden durch Zufall und durch Evolution. Wir können sie beurteilen. Wir können sagen, das sind Menschen, die verfinstert sind am Verstand. Aber sie können uns nicht beurteilen, weil sie vom Geist Gottes überhaupt nichts nachvollziehen können. Das klingt überheblich, aber es ist ja nicht, weil wir das gemacht haben, sondern weil Gott durch seinen Geist und durch sein Wort in unsere Herzen hineingeleuchtet hat. In die verfinsterten Herzen.
Bei mir ist hier in Vers 16 in Parenthese gesetzt, wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte, an Ausführungsstriche. Ist das ein Zitat aus einem anderen?
Das ist ein Zitat, ja, aus Jesaja.
Ah ja.
Aus Jesaja 40.
Vers 13.
Ja. Das gehört zum Text.
Ah ja.
Gut, jetzt machen wir Pause bis 20 nach. Und dann fahren wir weiter in Johannes 3. Nikodemus stellt die Frage in Vers 9, wie kann dies geschehen? Also diese neue Geburt entsprechend Hesekiel 36. Und der Herr Jesus macht ihm dann einen Vorwurf. Du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht. Also das Thema hätte er wissen sollen.
Er macht wissen müssen.
Wissen müssen. Der Herr macht ihm einen Vorwurf. Und dann sagt der Herr in einem dritten Amen, Amen Wort. Wer liest Vers 11 nochmals? Jawohl. Wer ist nun gemeint mit wir? Ja? Der Herr Jesus, der Sohn Gottes und der Heilige Geist. Und nun sagt der Herr, wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Was ist gemeint mit dem Irdischen und was mit dem Himmlischen?
Das Irdische, die Zeichen und Taten, die er gemacht hat.
Und das Himmlische? Gut, versuchen wir das zu verstehen vom Textzusammenhang her. Jetzt gerade in diesem Gespräch geht es ja nicht um Zeichen und Wunder.
Ja.
Das war noch
das war
Kapitel zuvor, ja, genau.
Wunder,
und nun, wenn der Herr sagt, wenn ich euch das Irdische gesagt habe, also nicht etwas, das er gemacht hat, sondern gesagt.
Ja.
Er spricht über das Irdische und sie glauben das nicht. Wie werden sie dann glauben, wenn er über das Himmlische spricht? Aber was ist denn da irdisch, was er da erzählt hat?
Also die Sache mit der Wiedergeburt ist etwas Irdisches an und für sich.
Warum?
Es geht ja um den Eingang ins irdische Reich.
Ja, es geht um das Reich Gottes nach Ezekiel 36, 37 und so weiter. Das ist ja ein Reich hier auf Erden. Und der Jesus sagt ihm, was die Voraussetzung ist, um überhaupt in dieses messianische Reich einzugehen. Und er sagt, ja, wenn ihr nicht mal diese Dinge annimmt. Nikodemus wusste nicht mal, wie das geht, die Neugeburt.
Ja.
Wenn ihr das nicht annehmt, wie wollt ihr dann das annehmen, wenn ich über das Himmlische spreche? Und damit meint er dann eben nicht die Dinge, die das irdische Reich Gottes anbetrifft, sondern das Haus des Vaters. Und all diese Herrlichkeit des Vaters, die gerade im Johannesevangelium so wunderbar entfaltet wird. Das sind die himmlischen Dinge.
Aber wie passt das auf die Frage?
Ja, also Nikodemus versteht das nicht, wie das gehen soll nach Ezekiel 36. Und da geht es ja um das Irdische.
Man würde doch. Achso.
Der Herr sagt, wenn ich über das Irdische spreche, dann nehmt ihr führenden Juden das nicht an.
Ja, aber auf die Frage hin würde man doch erwarten, also die Frage heißt, wie werde ich von neuem geboren, letztlich?
Ja.
Wie soll das geschehen? Und der Herr sagt, wenn ihr schon das Irdische nicht versteht, wie sollt ihr dann das Himmlische verstehen? Das heißt, die Logik ist doch eigentlich die Antwort auf deine Frage hat mit dem Himmel was zu tun und du verstehst ja nicht einmal das Irdische, oder nicht?
Gut, der Herr sagt ja noch vorher, sagt er in Vers 11 nochmals was. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und zeugen, was wir gesehen haben. Also er geht nicht direkt auf die Frage ein, sondern sagt, schau mal, das, was ich jetzt bezeuge, über all diese Dinge, über die neue Geburt, das ist etwas, das der Heilige Geist und ich bezeugen, weil wir aus der Ewigkeit kommen. Aber es ist ja so, wenn ich über das Irdische spreche, eben das, was jetzt gerade in den Versen vorher ausgeführt wurde, das nehmt ihr schon nicht an. Und wie viel schwieriger ist es dann, wenn ich dann noch weitergehe und über das Himmlische spreche? Also in dem Sinne, er geht nicht direkt auf die Frage ein, wie soll denn das geschehen, sondern der Herr spricht viel grundsätzlicher, was es eigentlich braucht, damit er überhaupt die Antwort annehmen kann.
Muss man denn davon ausgehen, dass der Nikodemus diese Stelle aus Ezekiel nicht kannte oder dass er sie einfach nicht geglaubt hat?
Oder nicht auf sich bezogen hat.
Sich
zum Beispiel gab es die rabbinische Auffassung, wenn ein Nicht-Jude Jude wird, dann wird er ein Baby, quasi neugeboren. Ja? Aber das jetzt auf sich zu beziehen, wir haben nötig, von Neuem geboren zu werden, oder von Gott hier geboren zu werden, das war ein Problem. Und das macht der Herr eben zum Vorwurf. Diese Dinge waren bekannt. Es war auch bekannt der Gedanke, dass jemand, der umkehrt, zur Buße kommt, eine neue Schöpfung wird. Das findet man in den rabbinischen Schriften. Oder? 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das, vom Prinzip her war das im Judentum auch bekannt. Aber diese Leute haben das gar nicht erlebt selber. Und der Herr sagt, ihr müsst von Neuem oder von oben her geboren werden. Nun aber, was Peter das Problem sah, die Antwort nun, wie soll das geschehen, wie kann dies geschehen, wird in den weiteren Versen jetzt doch erklärt. Denn der Herr zeigt, wie man ewiges Leben haben kann. Das kommt jetzt erst. Aber zuerst erklärt der Herr Jesus, warum er eben das Himmlische kennt. Weil er vom Himmel her kommt. Er ist nicht ein gewöhnlicher Mensch. Und darum sagt er in Vers 13, wer liest?
Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn.
Jawohl.
Also das verstehe ich nicht, weil es sind doch zwei Menschen im Himmel aufgefahren. Elia und Henno.
Es ist die Frage, welcher Himmel gemeint ist, ne?
Ja gut, ich meine, die sind schon in die Gegenwart Gottes hingegangen. Aber es ist eben hier eine Anspielung auf mehr. Schlagen wir mal auf, Sprüche 30. Sprüche 30, Vers 4.
Wer ist hinaufgefahren zum Himmel und wieder herab? Wer hat den Wind in seine Hände gefasst? Wer hat die Wasser in ein Kleid gebunden? Wer hat alle Enden der Welt bestimmt? Wie heißt er? Und wie heißt sein Sohn, weißt du das?
Jawohl. Also hier wird über Gott gesprochen. Wer ist das? Es ist der Gott, der hinaufgestiegen ist in den Himmel und auch herabgefahren. Und wir finden das zum Beispiel schon in 1. Mose 11, dass Gott vom Himmel herabgefahren ist, als Babel gebaut wurde. Und in 2. Mose 3, Vers 8, wo Gott im Dornbusch Mose erscheint, sagt er, ich bin vom Himmel herabgekommen. Also es geht hier um den Gott, der, wenn er will, kommt er vom Himmel herab und geht wieder hinauf. Aber Henoch zum Beispiel wurde entrückt. Gott hat ihn hinaufgenommen. Es ist nicht, dass er in eigener Machtvollkommenheit hinaufgestiegen wäre und dann auch wieder hätte herabsteigen können in eigener Machtvollkommenheit. Darum wird das also als besondere Umschreibung Gottes hier gebraucht. Wer ist hinaufgestiegen gen Himmel und herniedergefahren? Die Antwort sollte nicht sein, ja, das war Henoch. Sondern die Antwort ist, das ist Gott. Und weiter wird auch hier gefragt, was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Und das ist interessant, diese Stelle, weil die Engel werden an manchen Stellen genannt die Söhne Gottes. Aber hier wird über jemand gesprochen, was ist der Name seines Sohnes, nicht eines seiner Söhne. Seines Sohnes, das ist der einzige Sohn, der eingeborene Sohn, das heißt der einzige seiner Art. Also da wird alttestamentlich wird der eingeborene Sohn Gottes schon erwähnt. Und auch da besteht eine Gedankenverbindung zu Sprüche 30. Darum der Herr spricht gerade darüber, wer ist hinaufgestiegen in den Himmel? Und als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, in eigener Machtvollkommenheit, nicht einfach nur geschickt, sondern der selber gekommen ist, herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und dann wird eben gesprochen, Johannes 3, Vers 16, über den eingeborenen Sohn. Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Da besteht also eine sehr direkte Verbindung. Und übrigens noch, es gibt noch mehr Verbindungen. Sprüche 30, Vers 4. Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Ja, gerade vorhin hatten wir, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und dann, wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Also die Begriffe vom hinaufsteigenden Himmel, herabsteigen, Wind, Wasser, wenn man nicht geboren wird, aus Wasser und Geist. Und dann dieser eingeborene Sohn. Was ist sein Name und der Name seines Sohnes? Da merkt man, da gibt es eine sehr enge Verbindung hin zu Sprüche 30. Und eindrücklich ist, wenn man diese Verbindung noch weitergeht, der Herr Jesus sagte zu Nikodemus, du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht. Er war stolz auf sein Wissen, aber er hätte sich mehr bewusst werden sollen, dass er ganz fundamentale Dinge gar nicht richtig wusste. Und dieser Schreiber von Sprüche 30, wie stellt er sich vor? Das ist einer der Weisen im Alten Testament. Und er schreibt so, Sprüche 30, Vers 1 und 2. Wer liest?
Dies sind die Worte Aburs, des Sohnes des Jake aus Massa. Es spricht der Mann, ich habe mich gemüht, o Gott, ich habe mich gemüht, o Gott, und muss davon lassen. Denn ich bin der Allertörichste und Menschenverstand habe ich nicht. Weisheit habe ich nicht gelernt und Erkenntnis des Heiligen habe ich nicht.
Ja, und wenn man weiter liest, ist man überrascht, was der weiß über die Herrlichkeit Gottes, über den eingeborenen Sohn Gottes, über die Wunder Gottes in der Schöpfung, in der Natur. Aber es war jemand, der überhaupt nicht eingebildet war. Er sagte, ich weiß eigentlich gar nichts, ich bin unvernünftig. Aber der Herr Jesus musste Nikodemus sagen, du bist der Lehrer Israels, du weißt dieses nicht. Ja? Und er sagt, ich bin unvernünftig und er weiß so viel. Also dem Agur hätte man sagen müssen, du bist so unvernünftig und du weißt so viel. Also das sind ganz feine Anspielungen. Nun haben wir aber noch ein Problem. Bei mir in der Bibel steht, Kapitel 3, Vers 13, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Wer hat das auch so? Der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Hand hoch. Ja, also ein Teil hat das auch.
Und der aus dem Himmel. An dem Moment, der.
Der im Himmel ist.
In der Fußnote steht, der im Himmel ist. Das ja. Einige alte Handschriften hält.
Haben das, ja. Gut. Aber nicht alle haben das. Was ist das für ein Problem? Also es ist schon angetönt worden, nicht alle Handschriften haben das. Welche Handschriften haben es? Der Mehrheitstext. Also es gibt ja vom Neuen Testament etwa 5300 Handschriften. Und 90% dieser Handschriften, die haben eine ganz erstaunliche Übereinstimmung. Und die nennt man den Mehrheitstext. Und die Bibeln, die man früher hatte, und auch in der Reformation bis ins 19. Jahrhundert, die waren eigentlich, kann man sagen, im Prinzip Mehrheitstextbibeln. Und die hatten das. Und dann ab dem 19. Jahrhundert hat man ältere Handschriften gefunden aus Ägypten. Und da haben gewisse Gelehrte dann gefunden, das ist der eigentliche Text. Also der Minderheitstext aus Ägypten. Und im Allgemeinen die modernen Übersetzungen im 20. Jahrhundert bevorzugen diesen Minderheitstext aus Ägypten. Und darum haben das nicht mehr alle Bibeln. Aber früher hätten wir das alle drin gehabt in der Bibel. Nun, es ist so, dass es gute Argumente gibt, aber es ist nicht das Thema von heute, dass der Mehrheitstext effektiv den ursprünglichen Text widerspiegelt. Denn so verbreitet, wo man auch die Handschriften fand, ob nun in Italien oder in Griechenland oder in der Türkei oder wo auch immer, da ist eine Übereinstimmung. Und in Ägypten haben wir einen Sondertext. Ja, nun, da muss man ein bisschen stutzig werden. Wenn die da einfach in Ägypten einen Spezialzug fahren, dann haben die vielleicht da etwas abgeändert. Und Ägypten war bis in die Frühzeit besonders bekannt für Irrlehren in Bezug auf die Person des Herrn Jesus Christus. Und darum ist es auch hier interessant, dass sie weglassen, der im Himmel ist. Ja, wie geht das? Der Herr Jesus ist doch da in Jerusalem. Nikodemus kommt nachts zu ihm. Sie sprechen miteinander und der Herr Jesus sagt von sich, dem Sohn des Menschen, er ist der Sohn des Menschen, der herabgestiegen ist. Der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Ja, jetzt war er doch auf Erden. Kann er nicht gleichzeitig im Himmel sein? Wie geht das?
Der Vater ist im Himmel. Und er sagt, doch ich und der Vater sind eins.
Ja, aber noch mehr. Der Herr Jesus hat nie aufgehört, Gott zu sein. Und darum konnte er auch damals in Jerusalem sagen, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Sogar, wörtlich sogar, der Seiende im Himmel. Ja, das drückt noch mehr aus. Das sein göttliches Sein. Er war auch allgegenwärtig, der allgegenwärtige Gott damals, also im Himmel und auf Erden. Und jetzt versteht man natürlich, warum die das gerne weggelassen haben. Denn das ist ein Ausdruck, der so deutlich die Allgegenwart Christi bezeugt. Dass, und wenn man eben seine Gottheit leugnen wollte, dann war das nicht gerade angenehm, ja? Und so kam das eben raus, sollte man aber drin lassen. Unbedingt drin lassen. Nun, es hat natürlich noch ein Problem im Text. Wenn jetzt stehen würde, der Sohn Gottes, der im Himmel ist, oder Gott, der Sohn, der im Himmel ist, könnte man das noch besser verstehen. Denn das betont ja seine Gottheit. Aber hier wird gesagt, der Sohn des Menschen, das betont seine Menschheit. Und war der Herr Jesus als Mensch allgegenwärtig? Nein. Als Mensch war er nicht allgegenwärtig, aber als Gott. Aber jetzt haben wir ein Problem. Hier wird ein Ausdruck verwendet, der eigentlich besonders seine Menschheit beschreibt. Und dann wird hier eine Hinzufügung gemacht, die eigentlich besonders seine Gottheit betrifft. Wie sollen wir das zusammenbringen?
Er ist eben beides.
Ja, ganz wichtig. Er ist Gott und Mensch in einer Person. Es sind nicht zwei Personen. Gott und Mensch in einer Person. Also das ist ein ganz wunderbares Zeugnis, wenn man eben ein typisch menschlicher Name, der Sohn des Menschen, und das wird gerade verbunden mit seiner typisch mit einer Eigenschaft, die typisch göttlich ist, allgegenwärtig, der im Himmel ist. Dann gehen wir weiter zu Vers 14. Hier wird angespielt auf welches Kapitel? Nein. 4. Mose 21, die feurigen Schlangen, die Israel eine furchtbare Plage bereiten. Mose musste eine Stange aufrichten, daran eine eherne, kupferne Schlange oder bronzene Schlange aufhängen. Und jeder, der gebissen war von dieser tödlichen Schlange, der hinaufschaute zur Schlange, wurde geheilt und lebte, starb nicht. Aber er musste hinschauen auf die erhöhte Schlange. Jetzt haben wir also eine ganze Reihe von Anspielungen. Es geht um Hesekiel 36, 37, es geht um 4. Mose 19, Opfer der roten Kuh, es geht um Sprüche 30 und nun geht es um 4. Mose 21. Aber von einem der führenden Gelehrten kann man ja was erwarten, oder? Ja. Nun macht der Herr Jesus einen Vergleich, genauso wie das geschehen ist mit Mose in der Wüste. Er hat die Schlange erhöht. So muss eben der Messias, der Sohn des Menschen, auch erhöht werden, nämlich ans Kreuz. Und jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Jetzt erklärt also der Herr Jesus, wie man dieses Leben aus Gott bekommt, anhand einer alttestamentlichen Geschichte. Die Menschen waren gebissen von der Schlange. So sind wir auch gebissen von der Sünde, die durch Satan, durch seine Lüge in die Welt gekommen war. 1. Mose 3. Aber jeder, der aufschaut zum Kreuz, zum Gekreuzigten, der wird heil. Der bekommt so das Leben. Aber in diesem Vergleich haben wir vielleicht ein Problem, oder? Wie kann er, der Herr Jesus, sich vergleichen mit dieser Schlange? Wie sollen wir das verstehen? Wenn es ein Lamm gewesen wäre, kein Problem. Die Schlange war der Verführer. Und damit ist die Schlange eben auch der Inbegriff für die Sünde. Denn durch diese Verführung kam die Sünde des Menschen in die Welt und damit der Tod. Und jetzt geht es darum, wie kann der Mensch Leben haben aus Gott? Und nun der Vergleich mit der Schlange. Wie kann man diesen Vergleich?
Weil er zur Sünde gemacht wurde.
Ja, wo steht das? Nein. 2. Korinther 5, Vers 21. Ganz wichtiger Kernvers des Neuen Testaments. Lesen Sie gerade.
Den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.
Jawohl. Jetzt müssen wir definieren, was heißt hier Sünde. Ist das eine böse Tat? Oder? Wie?
Der nie von Gott getrennt war, wurde getrennt von Gott.
Ja, genau. Aber dass der Ausdruck Sünde benutzt wird, im Römerbrief kann man das schöner illustrieren. In Römer 1 bis 5, Vers 11 geht es darum, wir Menschen haben ein riesiges Problem, weil wir alle gesündigt haben, Sünden begangen haben. Und da wird erklärt, der Herr Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben, als Stellvertreter. Und so kann uns vergeben werden. Ab Römer 5, Vers 12 und folgende wird dann aber erklärt, wir haben noch ein zweites Riesenproblem. Nämlich durch den Fall von Adam, dadurch wurde der erste Mensch ein Sünder in seinem innersten Wesen. Und dieses sündige Wesen hat er über Generationen weitergegeben, sodass wir die Sünde als eine Macht in uns haben, die nach dem Bösen drängt. Also der Drang in uns nach dem Bösen, das nennt die Bibel schlicht die Sünde. Und der Herr Jesus hatte keine Sünde getan. So steht das in 1. Petrus 2, Vers 22. Aber hier wird gesagt, den der Sünde nicht kannte. Das heißt, er hatte auch nicht diese sündige Natur in sich, wie wir. Also er kannte die Versuchung von innen heraus, kannte er nicht. Er kannte die Versuchung von außen, von Satan. Und von der Umwelt, von der Welt. Aber nicht von innen her. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, Gott hat am Kreuz nicht nur die Sünden der Gläubigen auf ihn gelegt, sondern Gott hat ihn sogar juristisch betrachtet, als wäre er die Quelle, die Ursache der Sünden in unserem Leben gewesen. Das heißt, zur Sünde gemacht. Und deshalb hat Gott auch ihn verlassen müssen. Wenn der Herr Jesus geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war nicht nur einfach so ein Schrei, wie der Schrei eines Verzweifelten, sondern Gott hat ihn wirklich verlassen, damit er ewig bei uns sei. Und das war nötig, weil eben der Jesus zur Sünde gemacht wurde und darum dieses erschütternde alttestamentliche Bild, die Schlange. Also der Schuldlose, der Vollkommene, wurde juristisch hingestellt, als wäre er die Quelle gewesen, zur Sünde gemacht. Und darum, wer darauf schaut und sein ganzes Vertrauen auf den Messias, Jesus Christus, richtet, der so sich zur Sünde machen ließ, der bekommt eben dieses Leben. Und das ist nun die Antwort auf die Frage von Nikodemus: Wie kann dies geschehen? Aber da musste der Herr Jesus eben weitergehen, nicht nur über das Irdische sprechen, sondern er musste über diesen Sohn Gottes aus dem Himmel sprechen, der vom Vater gekommen ist. Jetzt sprechen wir über himmlische Dinge. Der Sohn Gottes, der vom Vater hier gekommen ist und diesen schrecklichsten Platz, den es gibt, einnehmen musste. Und dann kommt eben dieser bekannte Vers 16. Wer liest? Jawohl. Also, der Herr Jesus durchbricht auch die Grenzen Israels gleich. Er zeigt, dass dieses neue Leben aus Gott, das können nicht nur Juden bekommen, die aufschauen. Es bekommen es nicht alle. Es hat solche gegeben damals, die waren von der Schlange gebissen, aber haben nicht aufgeschaut, die sind gestorben. Aber nicht nur Juden, die aufschauen, sondern auch andere aus anderen Völkern, die können dieses ewige Leben bekommen, denn Gott hat die Welt geliebt. Also nicht nur ein Volk hat er geliebt, sondern er hat alle Völker, alle Menschen geliebt und seinen Sohn gegeben. Und dann macht der Herr Jesus klar in Vers 17, dass eben die Absicht des ersten Kommens Christi war nicht das Gericht der Welt. Das kommt erst beim zweiten, bei seiner zweiten Erscheinung. Es geht um Rettung. Aber sein erstes Kommen macht eine Scheidung. Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Also das Kommen Christi teilt die Menschen in zwei Gruppen. Gewissen sind alle, aber es gibt solche, die aufschauen, und es gibt solche, die schauen nicht auf. Und das bezeichnet der Herr auch als ein Gericht. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Das Wort Krisis, Gericht, bezeichnet eben eine Scheidung, so wie eine Wasserscheide. Da geht es hier runter oder geht es hier runter. Und hier benutzt der Herr Jesus das Wort Gericht in diesem Sinn. Also sein Kommen als Licht in diese Welt hat eben eine Scheidung gemacht. An ihm müssen sich die Menschen entscheiden. Und das entscheidet über ewiges Leben oder ewige Verlorenheit. In der Bibel der Zeugen Jehovas steht in Johannes 3, Vers 16, nicht verloren gehen, sondern vernichtet. Und von daher kommt die sogenannte Vernichtungslehre. Das haben übrigens auch die Adventisten, die leugnen eine ewige Verdammnis. Nun, das Wort verloren gehen heißt nicht vernichtet werden. Es wird zum Beispiel auch gebraucht im Gleichnis von dem verlorenen Denar, ja, oder verlorenen Sohn. Ja, mit dem das, bei der Münze ist es vielleicht noch deutlicher, mit dem, dass die Münze verloren war, war sie nicht mehr, war sie doch immer noch da. Aber sie nützt der Frau nichts mehr. Also, sie war, für die Frau war aller Nutzen dahin. Aber die Existenz ging trotzdem weiter. Und auch hier, wenn es heißt, dass jemand, von der Möglichkeit, dass jemand verloren geht, heißt es nicht, dass er aufhört zu existieren, aber dass er in die ewige Gottesferne geht. Wo steht in der Bibel, dass es eine ewige Verdammnis gibt? Ja, Matthäus 25, das ist so Munition, die muss man bereit haben, denn plötzlich kommt man mit, ja, oder kommt man mit Allversöhnung in Kontakt und ja, dann ist es wichtig, dass man das Schwert des Geistes einsetzen kann. Bruno, welchen Vers?
Der 46.
Jawohl. 5 und Matthäus 25, Vers 46. Ja, bitte?
Und diese werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben.
Jawohl. Jetzt sagen Alphasöhne allerdings, ja, ewig, Aionios, das bedeutet gar nicht ewig, sondern das meint ein Zeitalter. Die würden dann sagen, und diese werden hingehen in die äonische Pein. Versteht zwar niemand, aber sagen dann, äonisch bedeutet eben nicht ewig. Das bedeutet schon sehr lange, aber nicht ewig.
Das sagt ja die katholische Kirche auch, das Fegefeuer.
Ja, dort ist natürlich noch ein Spezialfall, die sagen dann, es gibt quasi eine zeitliche Hölle, das ist das Fegefeuer, und dann kann man eben noch gerettet werden. Aber sie sagen im Prinzip doch, dass es ein ewiges Feuer an sich gibt, die ewige Verdammnis. Dort ist einfach die totale Erfindung von einer zeitlichen Hölle, ja, kann man so sagen. Aber nicht prinzipiell ist die ewige Verdammnis geleugnet. Aber die Alphasöhne, die leugnen das prinzipiell. Und es gibt auch solche, die sagen, am Schluss wird sogar der Satan noch versöhnt. Ja gut, wenn die sagen, die ewige Pein ist nicht ewig, ja bitte, dann vergessen wir unser Glück mit dem ewigen Leben. Im gleichen Vers steht nämlich, die Gerechten aber in das äonische Leben. Na gut, wenn das eine zeitlich begrenzt ist, dann ist das andere auch. Also dann ist das mit dem ewigen Leben auch nicht so ganz wunderbar. Ja?
Entschuldigung, geht es hier aber nicht mehr auch um Völkergericht? Also wenn man diesen Abschnitt im Zusammenhang liest, also es gibt schon Hinweise, also eindeutige, also zum Beispiel in der Offenbarung auf das Gericht, also über jeden einzelnen Menschen, aber hier wird doch vor allem auch
natürlich, im Zusammenhang geht es hier um das Gericht bei der Wiederkunft Christi, hier auf Erden, das ist das Gericht der Lebendigen, das ist nicht das Gericht der Toten, wie Offenbarung 20, das ist ja erst nach dem tausendjährigen Reich. Aber es geht sachlich hier um das ewige Gericht, das der Herr für diese auf der linken Seite ankündigt. Und darum, das ändert ja nicht an der sachlichen Wahrheit, dass der Herr eben über eine unaufhörliche Pein spricht, wenn es um die Verdammnis geht, und über ein unaufhörliches Leben, wenn es um das ewige Leben geht. Und dann schlagen wir dem noch einen Nagel drauf. 2. Korinther 4, ja. Er ist ausgerüstet. 2. Korinther 4, 18. Wer liest? Peter?
17. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig.
Ja, hier hat man, was man in der Linguistik nennt, eine Opposition von Begriffen. Also Begriffe, die direkt gegenübergestellt sind. Der Begriff zeitlich ist in Opposition zu dem Begriff Aionios. Also, Aionios ist das Gegenteil von zeitlich. Was ist es dann?
Ewig.
Ja. Und die Alphasöhne sagen zeitlich. Zeitlich ist das Gegenteil von zeitlich. Nein, zeitlich ist das Gegenteil von
ewig.
Unendlich. Ewig, ja. Übrigens ist es auch so, das Wort Aionios hatte zur Zeit des Neuen Testaments ganz eindeutig die Bedeutung von unendlicher Ewigkeit. Ist ja komisch, wenn man das sagen muss, unendliche Ewigkeit. Ewigkeit ist sowieso unendlich, ja. Aber Alphasöhne können den Ausdruck ewig oder Ewigkeit brauchen und sie meinen damit etwas anderes, nämlich zeitlich. Darum sage ich unendliche Ewigkeit, ja. Aber das Wort Aion, das auch vorkommt in der Bibel, das kann sowohl bedeuten Ewigkeit als auch Zeitalter. Aber das ist nicht dieses Wort hier, das als Adjektiv ewig heißt, sondern ist ein Hauptwort Aion, Ewigkeit oder Zeitalter. Und das entspricht im Hebräischen dem Ausdruck Olam. Und Olam kann bedeuten ein Lebensalter, 70 Jahre vielleicht, oder es kann bedeuten Ewigkeit. Gott wird genannt El Olam, der ewige Gott. Aber da werden andere Dinge erwähnt, die sind, waren ein paar Jahrzehnte, und es wird auch Olam genannt. Wenn man aber auf Hebräisch ausdrücken wollte, ganz eindeutig Ewigkeit, was sagte man dann? Dann sagte man zum Beispiel Le Olmei Olamim. Was heißt das? Ja, ja, ja. In die
Ewigkeit der Ewigkeiten.
Sogar Plural, oder? Le Olmei Olamim, in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Oder man könnte auch sagen, in die Zeitalter der Zeitalter. Und das bedeutet dann absolut ewig, 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 ewig. Ja? Und im Neuen Testament wird das übernommen, diese hebräische Ausdrucksweise. Und da lesen wir noch Offenbarung 14, Vers 11 zum Beispiel.
Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, und das Tier und sein Bild anbeten, wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt.
Jawohl. Also wörtlich, und der Rauch ihrer Qual steigt auf in die Zeitalter der Zeitalter oder in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Das entspricht diesem Olmei Olamim. Das heißt ewig, 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 ewig. Das hört nicht mehr auf. Und ich will das noch schnell beweisen anhand von einem Vers, Daniel 7, wo man genau diese Ausdrucksweise findet im Aramäischen. Daniel 7, Vers 14, da wird das ewige Reich von Jesus Christus beschrieben. Das eben nicht nur 1000 Jahre dauert, sondern auch in der Ewigkeit weitergeht. Daniel 7, Vers 14, da geht es um den Menschensohn, der kommen wird auf den Wolken des Himmels. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben, und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen, und sein Königreich ein solches, das nie zerstört werden wird. Vers 18. Aber die Heiligen der höchsten Örter werden das Reich empfangen und werden das Reich besitzen bis in Ewigkeit. Ja, bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Da haben wir das. Also ewig, ewig, ewig. Und hier haben wir das parallel gebraucht mit Vers 14. Eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen. Und die nicht vergeht. Dann bleibt sie. Und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Das also nie vernichtet wird, sondern ewig weitergeht. So wird klar, was mit in die Ewigkeit der Ewigkeiten bedeutet. Das ist eine ewige Pein, und da kann man drehen, wie man will. Sprachlich ist das wirklich unsinnig, wenn man in die Bibel eine Vernichtung hinein projizieren will. Und so muss man das also verstehen, wenn der Herr Jesus sagt, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ja, dann sind wir am Ende. Gibt es noch eine wichtige Frage?
Also ja? Die Landverheißung für Abrahams Nachkommen war doch auch auf ewig. Aber
ja?
Die kann ja nur so lange gehen, wie die Erde besteht. Und die besteht ja nicht ewig.
Ja,
also wie ist das
genau. Und darum, ich habe ja erklärt, dass das Wort Olamim oder Olam kann bedeuten Zeitalter oder so lange, wie die Erde besteht. Aber das wird, für die Landverheißung wird nicht der Ausdruck gebraucht, Olmei Olamim, in die Ewigkeit, Ewigkeiten der Ewigkeiten. Das wird nur gebraucht für das ewige Reich in Daniel 7. Und das darum, weil das messianische Reich dauert zwar zunächst 1000 Jahre, aber dann macht Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde und da geht dieses Reich weiter. Und darum spricht auch Petrus in 2. Petrus 1 über den Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das ist Aionios. Das ist ein Reich, das bleibt, das bestehen wird. Und der Herr Jesus wird auch in alle Ewigkeit König sein, gewissermaßen auf dem Thron Davids. Ja?
Das ewige Leben habe, Ende Vers 16, ist dann auch dieses Bleibende.
Ja, das ist im Griechischen eine Präsenz. Und das drückt aus, dass es ein dauerndes Haben ist. Ja. Genau. Noch etwas? Ja?
Noch eine Frage zu dem ewigen Reich. Es gibt doch diese Stelle, wo es heißt, er wird das Reich dem Vater zurückgeben, auf das Gott alles in allem sei.
Jawohl.
Ich sage Gott. Deswegen habe ich jetzt noch ein Problem mit dem ewigen Reich als König.
Ja, ganz genau. Also 1. Korinther 15 spricht über das tausendjährige Reich, wo der Tod immer noch da ist. Und es wird dort erklärt, der Herr Jesus muss so lange herrschen, bis auch der letzte Feind in dieser Schöpfung besiegt ist. Und das wird dann am Schluss des tausendjährigen Reiches der Fall sein. Und wenn das so abgeschlossen ist, dieser Auftrag, dann wird der Messias, der Menschensohn, wird Gott dieses Reich übergeben. Und dann der Ausdruck, auf dass Gott alles in allem sei, das bedeutet, damit schließlich Gott alles durchdringt und unter seiner Herrschaft hat, dass nichts mehr da ist in seinem Herrschaftsbereich, das ihm widerspricht, wie zum Beispiel der Tod als Folge der Sünde. Das bedeutet Gott alles in allem. Das heißt nicht, dass plötzlich die Dreieinheit nicht mehr zu unterscheiden wäre. Gott alles in allem, das heißt, Gott hat wirklich allen Einfluss in jedem Bereich. Und dann kommt eben der neue Himmel und neue Erde und da geht diese Herrschaft des Christus weiter. Aber eben in einem Zustand, wo wirklich Gott alles in allem ist, wo kein Widerstand, keine Finsternis mehr da ist. Gut, dann wollen wir noch beten zum Schluss.